Die Presse. Aus der Presseredaktion meldet sich Anna Wallner. Das ist, was wichtig ist. Heute sind wir hier literarisch. Es geht um ein ganz besonderes Buch, den Zauberberg. Der 1000 Seiten dicke Klassiker von Thomas Mann ist vor exakt 100 Jahren erschienen. Wann genau, besprechen wir etwas später. Der deutsche Literaturkritiker Volker Weidemann jedenfalls fasst das Buch in einer aktuellen Doku auf Arte so zusammen.
Wie taumelt eine Welt in den Weltkrieg? Das ist genau die Geschichte des Zauberwerks. Wir haben vergessen, die Zeitung zu lesen und plötzlich ist Weltkrieg und wir haben nicht aufgepasst.
Ja, die Parallelen zur Gegenwart, wie ein drohender, weltumspannender Krieg, sind da für viele unübersehbar. Der Roman, in dessen Zentrum der junge Schiffbautechniker Hans Castorp steht, der in ein Schweizer Sanatorium fährt und dort allerlei Begegnungen hat, dieser Roman gilt immer noch als hochrelevant und verflucht aktuell. So nennt es zumindest mein Kollege Thomas Kramer aus dem Feuilleton der Presse in einem aktuellen Text.
Niemand verliert etwas am Spannungs- oder am Leseerlebnis, wenn er den Schluss kennt. Das ist bei Thomas Mann eigentlich immer so. Bei Thomas Mann weiß man immer, wie die Geschichte ausgeht.
Ja, und Kramer, der ausgewiesene Kenner von Thomas Mann und dem Zauberberg, ist heute bei mir zu Gast. Wir sprechen gleich über diesen so besonderen Roman und seine Wirkung bis in die Gegenwart, über die große Gereiztheit und über das, was man sonst noch aus dem Buch mitnehmen kann.
Man soll nicht sinnlos ins Sanatorium gehen, aber ich glaube, eine Kur kann immer gut, also die Leute gehen in Österreich, hatte auch 2 Wochen auf Kur, aber nicht 7 Jahre.
Ja, und das Thema passt auch deshalb heute so gut, weil wir uns mitten in einer besonderen Buchwoche befinden. Heute Abend wird nämlich die größte österreichische Buchmesse eröffnet, die Buch Wien, die bis Sonntag dauert und bei der auch die Presse dieses Jahr einige Diskussionen zu Wirtschafts- und Politikthemen als Gastgeberin hostet. Wann und wo erfahren Sie am Ende dieser Folge. Und schon am Montag wurde ja der österreichische Buchpreis an den Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker für seinen Roman Brennen Felder verliehen. Und am Dienstag wurde das Gratisbuch der Stadt Wien verteilt. Das war diesmal von André Kurkow, der Titel Picknick auf dem Eis und ist leider auch schon wieder vergriffen. Jede Menge Lese- und Diskussionsstoff gibt es also in dieser Woche, heute auch hier im Podcast mit meinem großartigen und klugen Gast Thomas Kramer. Bevor wir gleich loslegen und eintauchen in die Welt des Zauberbergs, gibt es aber noch eine kurze Ankündigung. Wir haben etwas ganz Spezielles für Sie, nämlich in der ersten Dezemberwoche. Da schaut die Presse gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer auf das Thema Dekarbonisierung. Ab dem 2. Dezember bieten Expertinnen und Experten auf unserer Webseite diepresse.com unter /Dekarbonisierung Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu diesem Thema mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Wir raten, seien Sie dabei und entdecken Sie, wie die Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo.
Thomas, sag mal, wie oft hast du eigentlich den Zauberberg gelesen? Was glaubst du, geschätzt?
Insgesamt wahrscheinlich 7 Mal, wie es auch gut ist für ein Buch, das in 7 Jahren spielt.
Das stimmt, das passt.
Ich habe ihn, muss ich da gleich dazu sagen, auch nie in einem durchgelesen.
Das ist bei 1000 Seiten noch schwerer.
Ein Buch, das man überall beginnen kann und so weit lesen kann, wie man kommt. Aber insgesamt, wenn ich meine Leseaktionen sozusagen zusammenzähle, werde ich wahrscheinlich auf 7 Mal kommen. Und das ist überhaupt, das ist bei Thomas Mann überhaupt immer gut. Bei den Buddenbox genauso. Bei den Buddenbox fällt es vielleicht schwerer, irgendwo einzusteigen. Beim Zauberberg fällt es leicht. Man schlägt den Zauberberg auf irgendeiner Seite auf und liest, soweit man kommt. Das ist in dieser hermetischen Welt möglich. Es ist auch deshalb möglich, weil dieses Buch keine Spannung erzeugt durch Handlungskonstruktionen. Dieses Buch hat auch ein Ende, das klar ist. Niemand verliert etwas am Spannungs- oder am Leseerlebnis, wenn er den Schluss kennt. Das ist bei Thomas Mann eigentlich immer so. Bei Thomas Mann weiß man immer, wie die Geschichte ausgeht.
Und wenn du jetzt schon von der Handlung beginnst, das ist ja überhaupt interessant am Zauberberg. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, um wen und was es geht. Im Zentrum steht zwar dieser 23-jährige Hans Castorp, aber und es geht um dieses Sanatorium, aber es ist eigentlich nicht so relevant, wie du sagst, der Handlungsaufbau ist nicht der, der uns da hineinzieht.
Naja, es ist eine Art Lebensschule, die dort oben stattfindet, in Davos. Es ist das Vorbild für den Ort, in dem dieses Sanatorium gebaut wird in der Handlung. Es ist eine Art Schule. Ja, und der Hans Castorp kommt dorthin, ein schlichter Bursche, wie es am Anfang heißt, im Grunde umerzogen zu werden. Im Grunde lernt er dort. Er lernt dort, und man kann durchaus sagen, wer seine Lehrer sind, oder es sind eben Lehrer, die auch gleichzeitig Rollen spielen. Es sind, ich würde jetzt einmal 5 Lehrer nennen, es ist der Hofrat Behrens, der ihm unter anderem wirklich einen Großteil von Anatomie, Pathologie, Psychologie beibringt. Es ist ein zweiter Arzt, der Grobowski, der die dunklen Seiten der Seelenlehre einführt. Es sind die beiden Figuren Nafta und Settembrini. Settembrini ein Humanist, so einfach kann man das sagen. Nafta eine kompliziertere Figur, die sich aus linken und rechten Tendenzen zusammensetzt. Also als Jesuit und gleichzeitig Kommunist. Eine sehr schwierige, sehr interessante Figur. Ein weiterer Lehrer und vielleicht... Ich würde gar nicht sagen, wie man dieses Fach eigentlich bezeichnen kann in der Schule, ist der Peperkorn, der ziemlich am Schluss kommt, der dann irgendwie eine Art von Dionysos-Figur ist, von der die Lebensfreude predigt, eine großartige Figur. Und da muss man wahrscheinlich die Claudia Chauchat auch als Lehrerin bezeichnen. Ich würde nicht einmal sagen, dass sie ihm die Liebe lehrt. Das wäre zu schlicht gedacht. Sie lehrt ihm eine gewisse, es fällt mir irgendwie eine Lässigkeit, eine gewisse Nachlässigkeit, weil sie selbst nachlässig ist. Mhm. Was wichtig ist beim Zauberberg, ist, dass er ein Bildungsroman ist, auch in dem Sinn, dass er Bildungsinhalte vermittelt, ohne dass man es irgendwie spürt. Man fühlt sich nicht geschulmeistert, aber man lernt etwa einiges über Anatomie, wenn man es liest. Und das hat Thomas Mann immer gemacht und zwar sehr erfolgreich gemacht. Man hat ihm ja auch nachgesagt, dass er zum Beispiel im Josef und seine Brüder praktisch eine Art von Theologie aufgebaut hat. Das hat Jan Assmann gesagt, nicht irgendjemand. Mhm. Also Thomas Mann ist das gelungen, was es seinem viel bewunderter Goethe auch, was dem auch gelungen ist, nämlich umfassend schaffend zu sein, auch im Gebiet des Wissensvermittlers oder vielleicht sogar des Wissenschaftlers im weitesten Sinn. Und das spielt im Zauberberg auch eine Rolle.
So wie ich das verstanden habe, ich reveale mich hier nämlich, weil ich glaube, so ehrlich muss ich sein, ich habe den Zauberberg nie gelesen und traue mich jetzt trotzdem mit dir dieses Gespräch zu führen.
Das passt total. Niemand muss den Zauberberg gelesen haben.
Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht
muss
sollte
man
ich
gelesen
jetzt.
Haben.
Ja, die
den
hab
Zauberberg
ich auch gelesen.
Muss man nicht gelesen haben.
Die habe ich auch gelesen, aber so wie ich es verstanden habe, ist es ja so, dass der Thomas Mann selbst, also du hast von 7 Jahren schon gesprochen, in 7 Jahren ist der Roman entstanden.
Nein, ich meine 7 Jahre ist die Handlung. Hans Castorp verbringt sieben Jahre auf dem Zauberberg. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob Thomas Mann 7 Jahre dafür gebraucht hat. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich glaube
aber
nicht.
Er hat auch recht lang daran geschrieben. Ja. Und er selbst war, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, war in einer besonderen Situation. Er hat das Buch ja auch begonnen, als er sich selbst auch auf so eine Art Kur oder so begeben hat, oder?
War das er hat nicht seine auch? Frau besucht. Okay. Er hat seine Frau in einer Lungenheilstadt besucht, ist dort angeregt worden. Und das Seltsame an dem Roman ist, wenn ich mich recht erinnere, die Biografien, ist, dass der Thomas Mann ihn ganz anders vorgehabt hat. Der Thomas Mann hat vorher den Tod in Venedig geschrieben. Und Tod in Venedig ist eine sehr kraftvolle Novelle, die sehr viel mit dem Tod zu tun hat. Und auch eine ernste Sache. Ja? Und Thomas Mann wollte dem irgendwie etwas Leichtes, etwas Humoristisches entgegensetzen. Und so war der Zauberberg geplant. Er hat sich gewissermaßen selbst betrogen. Er hat gewusst, dass hier eine Riesending in ihm schlummert, aber er hat sich zuerst gesagt, naja, das ist so eine kleine Erzählung, die schreibt er nebenbei und das sind dann doch, ich glaube, er sagt sogar irgendwann mal, es sind dann doch 7 Jahre geworden. Mm. Die 7 Jahre sind natürlich auch mythologisch. Die 7 Jahre sind die 7 Jahre, die auch zum Beispiel im Josef und seine Brüder, also eigentlich in der Bibel, Josef arbeiten muss, um seine Frau zu bekommen und er wird so, egal, ich will da nicht zu weit ausschweifen, aber die 7 Jahre sind eine tolle Sache. 7 Jahre nennt man auch ein Halbjahr Gottes.
Jetzt hast du ja auch einen Text geschrieben in der Presse zum 100-jährigen Geburtstag dieses Romans, in dem du vor allem darauf Wert legst oder den Fokus legst, dass der Zauberberg heute noch so relevant ist oder vielleicht sogar wieder relevanter ist, als es vielleicht vor 30 Jahren oder so war. Erklär uns das mal, wie du das meinst.
Ach so, ja, ich habe einfach mir gedacht, dass diese Figur des Nafta ist eine Figur, die eigentlich vor 30 Jahren gar nicht so vorstellbar gewesen wäre, dass jemand, bei dem linke und rechte politische Züge, ich würde so sagen, rechtsextreme und linksextreme Züge, so organisch zusammenkommen, das hat man sich eigentlich vor 30 Jahren noch gar nicht so vorstellen können. Und heute ist das etwa eine Figur einer Sarah Wagenknecht, ist das politische aktuell, ist es praktiziert.
Du musst und vielleicht ganz kurz noch einmal, sag uns noch einmal diese zwei Figuren, die so spannend sind, Settembrini und Naphta. Wofür steht der eine, wofür steht der andere?
Ja, beide ringen um die Seele des Hans Castorp, und der Settembrini will ihm als Pädagoge zum Humanismus, zur Aufklärung, zum Fortschritt, auch zur Demokratie und auch zum Kapitalismus bekehren. Er will, oder bekehren, vom Kapitalismus ist Hans Castorp als Bürgersohn eh schon überzeugt, aber er will ihm von den hellen, fortschrittlichen Seiten überzeugen. Settembrini ist eben, wie gesagt, ein praktizierender Humanist, der auch in einer etwas ironisch dargestellten Enzyklopädie an der Verbreitung des Fortschrittgedankens arbeitet. Und Naphta ist das Gegenteil. Naphta glaubt nicht an Willensfreiheit, sondern an Schicksal. Da ist das Vorbild Oswald Spengler, ganz klar. Naphta glaubt an die Notwendigkeit des Terrors sogar. Ja, mhm. Naphta ist Kommunist, Naphta ist gleichzeitig eben ein doktrinärer Katholik. Es ist eine, wie gesagt, eine Kombination, die man in den 80er Jahren noch als irgendwie strange gefunden hätte. Heute denkt man sich, naja, das gibt's eigentlich wirklich.
Ja. Es kommt auch ein Begriff vor, oder ja, ein Begriff, der die große Gereiztheit, so heißt das vorletzte Kapitel, das hat unter anderem der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen auch aufgenommen. Da finde ich ja sehr spannend, worauf sich diese große Gereiztheit im Buch bezieht und dass man sie dann oft in der Gegenwart auch auf eine falsche Sache zurückführt, nämlich auf mediale Überflutung oder so, was in dem Buch damit gar nicht gemeint ist, oder?
Ja, im Buch kann das nicht gemeint sein. Also mediale Überflutung, die heute so oft als Grund für einen ausufernden, unsinnigen Diskurs genannt wird, die kann es am Zauberberg nicht geben. Am Zauberberg werden kaum Zeitungen gelesen. Zeitungen, ich habe das ein bisschen nachgeschaut, Zeitungen kommen immer wieder vor. Also, aber man sieht immer, wie jemand eine Zeitung lesen und freut sich als Printjournalist oder als Journalist, dass das damals schon passiert ist und heute auch noch. Aber es wird nicht wirklich, die Leute informieren sich nicht permanent. Der Settembrini sagt zum Castorp sogar einmal, sie sollten eigentlich mehr Presse lesen. Nicht die Presse, also nicht unsere Zeitung. Jetzt gab es am Zauberberg wahrscheinlich überhaupt, also in Davos damals überhaupt nicht, aber, oder wer weiß. Oh ja, aber gab es wahrscheinlich schon. Aber allgemein Presse, Zeitung. Mhm. Also diese Gereiztheit kommt, ja, woher die eigentlich kommt, das bleibt offen. Ja, das.
Aber schilder uns doch mal, worum es da dann, was Thomas Mann da meint in diesem vorletzten Kapitel, dem er diesen Namen gibt.
Ja, das drückt sich so aus, dass es gibt sinnlosen Streit, es gibt sogar auch irgendwie eine Art von, also jemand verlässt den Tisch unter großem Lärm. Und es endet dann eben, dass dieses Kappitel endet dann mit dem Duell zwischen Naphta und Settembrini. Die beiden haben einander so oft ihre entgegengesetzten Vorstellungen an den Kopf geworfen, bis Settembrini Naphta beleidigt. Und zwar aus pädagogischen Gründen. Ja, er will explizit, sagt er, ich weiß nicht, ich kann es jetzt natürlich nicht wörtlich auswendig, aber er will den Naphta davon abhalten, den Schüler, oder den der Hans Castorp für ihn ist, mit schlechten, mit unsinnigen, obszönen Inhalten zu indoktrinieren. Und um davor zu schützen, darum will er ihm das Wort verbieten. Und das ist in Wirklichkeit, was den Naphta da sonst einstecken kann. Beide können ja einstecken. Dass den Naphta dann dazu bringt, eine Duellforderung, in diesen Worten eine Duellforderung zu sehen und diese anzunehmen. Und das Duell ist eine ganz, ganz arge Sache, weil Settembrini will sich nicht duellieren. Und Hans Castorp, der zu seinem Sekundanten bestimmt, will auch nicht Sekundant sein. Aber Naphta besteht darauf,
und deswegen muss das passieren.
Und das Duell findet statt und Settembrini schießt in die Luft, weil er eben nicht auf seinen Gegner schießen kann, in einer sozusagen fast schon unwillkürlichen humanistischen Überzeugung, und worauf Naphta sich in den Kopf schießt. Und man sieht ihn dann liegen und man tut gut daran, heißt glaube ich bei Thomas Mann, das Gesicht mit einem Schnupftuch zu verdecken, das so schrecklich ist.
Und das ist auch das, was du gemeint hast mit dem Ausgang des Buches, das ist immer klar. Dass es darauf hinausläuft.
Also ich würde nicht sagen, dass Naphta und Settembrini, dass das klar ist, dass das so ausgehen muss. Aber dass der Krieg kommt am Schluss, ja, das weiß man auch, ja. Das weiß jeder, der den vom Zauberberg auch schon gehört hat. Und der Schluss ist ja nicht besonders überzeugend. Der Schluss vom Zauberberg ist eigentlich, da geht's dann immer schneller. Das Arge an dem Roman ist, im Gegensatz zu dem Buddenbrooks, was am Anfang sehr schnell ist, und der zweite und danach immer langsamer, wird immer psychologischer, ist im Zauberberg fast umgekehrt. Es wird am Schluss, wird schneller. Also die Anzahl der Seiten für eine Zeit wird geringer. Hm. Also die letzten Jahre vergehen sozusagen lesetechnisch schneller. Und das ist das Einzige, was den Zauberberg für ein bisschen ja, unbefriedigend macht, vielleicht, ja, aber in Wirklichkeit dann doch nicht. Das ist, aber der Schluss ist natürlich hart, und aber dieses Duell nimmt den Krieg voraus. Das Duell nimmt ihn vorweg. Das Duell ist sozusagen der Moment, wo die beiden Kontrahenten einander nicht mehr zuhören können. Und der Krieg wird dann gar nicht motiviert eigentlich. Der kommt dann eher wie eine Naturgewalt.
Was würdest du sagen, kann man aus diesem Stoff für heute lernen?
Ja, man soll nicht sinnlos am Sanatorium. Nein, ich weiß nicht. Sag
den Satz fertig.
Man soll nicht sinnlos ins Sanatorium gehen, aber ich glaube, eine Kur kann immer gut. Also die Leute gehen in Österreich, hatte auch 2 Wochen auf Kur, aber nicht 7 Jahre. Mhm. Ja. Nein, ich glaube, was heute lernen. Also das würde Thomas Mann selbst ablehnen. Mhm. Also sagen, das würde er mit seiner berühmten feinen Ironie auch zurückweisen.
Jetzt haben immer wieder Schriftsteller, Theater und Filmemacher sich an dem Zauberberg abgearbeitet und Adaptionen geschrieben und so weiter. Jetzt kommt auch bald ein neuer Roman von Heinz Strunk, soweit ich weiß, der heißt Zauberberg 2. Hast du Adaptierungen, die dir in Erinnerung geblieben sind und die du gut findest?
Naja, als Theaterkritiker muss ich es in Erinnerung haben, weil ich es leider sehen musste. Zauberberg ist 3-mal aufgeführt worden in Österreich auf Bühnen. Einmal im Landestheater St. Pölten, einmal am Burgtheater und einmal in Salzburger Festspielen. Wobei ich sagen muss, dass die Inszenierung in St. Pölten die beste war. Mhm. Für mich. Mhm. Was im Burgtheater so für mich so enttäuschend war, ist die Idee, die Figur des Hans Castorf auf vier Personen zu teilen. Das ist ein allgemeines posttraumatisches Konzept, was heute in vielen Stücken so gehandhabt wird. Beim Zauberberg passt es, wie bei den meisten Stücken, überhaupt nicht. Mhm. Weil Hans Castorf ist ein Schüler, er lernt, ist eine Figur, die sich entwickelt. Er wird eben von diesem naiven Tor, von dieser Parsifal-Figur, er ist im Grunde ein Parsifal, der aber nicht, das ist ja das Ironische daran, dieser Parsifal reitet nicht in die Welt hinaus, sondern aus der Welt hinaus in dieses Refugium, in diese klaustrophobische, diese Einöde, kann man fast sagen. Also diese Parsifal-Figur lernt ja dazu. Er ist am Anfang dumm und naiv. Na, dumm nicht, aber er ist ja aufgeschlossen. Und am Schluss hat er eigentlich sehr viel gelernt, kann auch sehr viel einschätzen. Und darum ist es so schrecklich, wenn er dann in den Krieg geschickt wird. Mhm. Am Schluss sieht man ihn nicht. Am Schluss kommt er einfach aus dem Bild. Und wie Thomas Mann schreibt vor dich, schau mal, wie ich das finde. Ja, deine Geschichte ist aus. Zu Ende haben wir sie erzählt. Sie war weder kurzweilig noch langweilig. Es war eine hermetische Geschichte. Wir haben sie erzählt um ihretwillen, nicht deinethalber. Denn du warst simpel. Ja, Hans Castorp war simpel, aber er ist es nicht mehr eigentlich. Mhm. Er hat gelernt, es ist eine Entwicklung. Und das am Theater darzustellen, muss natürlich verdammt schwierig sein. Also ich kann es auch nicht. Aber diese Figur, diese Person, ja, diesen Menschen in 4 Personen aufzuspalten, halte ich für einen Unsinn.
Hm. Wenn jetzt jemand Thomas Mann noch gar nicht kennt und wir zum Beispiel uns an ein jüngeres Publikum wenden, was würdest du raten, mit welchem Werk sollte man beginnen? Ist der Zauberberg ein gutes Einstiegsbuch?
Nein, bitte nicht mit dem Zauberberg anfangen.
Die Buddenbrooks sind besser, oder?
Buddenbrooks am besten, man fängt gleich an. Also ich habe es gemacht, mit 10 Jahren habe ich das Erste, was mir die Hand gekommen ist, in einem Sammelband, wo es um Schulgeschichten ging, was mich damals eben als jemand, der davor stand, in die Mittelschule, ins Gymnasium zu wechseln, brennend interessiert hat, wie wird denn das werden? Und da war eine Ausgabe, wo so diverse Schulkapitel waren, also aus diversen Büchern, und da war das berühmte Schulkapitel vom Hanno drinnen. Das hat mich so gefesselt, und das ist ja wirklich ganz, ich muss jetzt nicht von allem schwärmen, aber ich würde es gern, da kommt man in die Buddenbrook. Wenn man das nicht, kann auch sein, wenn man die Schule so hasst oder es einem so gleichgültig lässt, ist das nicht so ein guter Einstieg. Tod in Venedig ist auch ein super Einstieg. Ja, ich habe noch einen Tipp habe ich noch. Mhm. Es gibt ein Hauptstück in Josef und seine Brüder, das heißt Tamar. Das heißt Tamar, das ist nämlich eine, vor allem für Frauen kann ich das empfehlen, oder für frauenbewusste Frauen besonders. Das ist eine Frau, die auch die Heilsgeschichte prägt in diesem Buch, also im Alten Testament und dann in der Version, in der Interpretation Thomas Manns. Also ich will jetzt nicht allzu viel verraten, aber dieses Hauptstück ist kurz, ich weiß jetzt nicht wie lang, aber da ist sehr viel von der Mythenkonstruktion, von der theologischen Spielerei dieses Romans, dieser Tetralogie drinnen, und es lässt sich kompakt lesen, ohne dass man dauernd irgendwo anders nachschlagen muss. Also das Hauptstück Tamar, das kann ich auch empfehlen.
Eine Frage noch, es ranken sich unterschiedliche Angaben oder Mythen zum Erscheinungstermin. Wir haben den 20.11. so als den Tag erwähnt, an dem das Buch erschienen ist.
Gottes Willen, haben wir was falsch geschrieben?
Nein, ich habe jetzt nur nachgehört, auf Ö1 wurde diskutiert mit einem deutschen Literaturwissenschaftler, der immer vom 28.11. der Meinung war. Und vermutlich stimmt beides ein bisschen, weil das eine kann sein, dass schon damals Bücher herausgekommen sind, schon gedruckt erschienen sind, aber vielleicht erst ab 28. November erhältlich
waren. Ausgeliefert.
Aber ich fand das nur lustig, dass die da überhaupt, die haben sich auf E1, die ganze erste Frage ging um diese Thematik, obwohl es ja eigentlich wirklich egal ist, wann es erschienen ist.
Das ist bei so einem Roman nicht so, aber ansonsten, man will nichts, es ist ja wie bei einem Verwandten, ich meine, niemand wird dem Großvater zu spät gratulieren wollen, weil der Großvater wird sagen, hey, jetzt kommst du daher, aber zu früh ist auch blöd, das wirkt ein bisschen streberhaft, so als ob man das Erbe jetzt besonders beanspruchen will oder sowas. Also die Gratulation sollte, finde ich, immer möglichst am Tag stattfinden und so wäre es blöd, wenn wir es nicht getroffen haben. Mich beruhigt ein bisschen, dass das heute auch in der FAZ und in der Süddeutschen, glaube ich, was über den Sauerberg drin ist. Es wäre jetzt nicht schrecklich, wenn man es nicht genau am Tag hat.
Gut, aber wir haben es uns für heute vorgenommen und auch heute noch einmal am 20. besprochen. Okay. Lieber Thomas, danke, dass du da warst. Ja, und zum Schluss wollte ich Ihnen ja noch verraten, wann Sie uns in den kommenden Tagen bei der Buch Wien sehen und hören können. Morgen Donnerstag zum Beispiel hosten wir ein Panel auf der ORF-Bühne von 11 bis 12 Uhr vormittags zum Thema Wachstum, Wohlstand, Wirtschaftsstandort. Wie wettbewerbsfähig ist Österreich? Da diskutiert mein Kollege Gerhard Hofer, der stellvertretende Chefredakteur der Presse, mit Gabriel Felbermeier, Katja Schentinetta und Günter Ofner über dieses Thema. Und am Samstag sind wir zum Beispiel von 16 bis 18 Uhr auf der Radio Wien-Bühne. Da diskutiert Christian Ulsch, Außenpolitikchef und ebenfalls Vize-Chefredakteur der Presse, ein Panel mit dem deutschen Experten Carlo Marsala und seinem österreichischen Kollegen Franz Stefan Gadi und Catherine Klüver-Ashbrock. Meine Kollegin Marlies Eder führt als China-Expertin der Außenpolitik ein Panel zum Thema Taiwan und China. Und das können Sie dann kurz darauf auch hier im Podcast nachhören. Wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Pressestand auf der Buch Wien besuchen. Es wird immer jemand aus der Redaktion da sein, mit dem oder der Sie sprechen können. Den Link zu Thomas Kramers Text über den Zauberberg finden Sie in den Shownotes, genauso wie alle Infos zu unseren Diskussionen bei der Buch Wien und auch den Link zur erwähnten Ö1-Sendung mit dem Literaturwissenschaftler Professor Kai Siener aus Münster. So, das waren viele Ankündigungen heute. Danke fürs Zuhören, schön, dass Sie dabei waren. Morgen wird es hier wieder politischer. Wir widmen uns der Steiermark-Wahl am kommenden Sonntag. Bis dahin, machen Sie es gut und auf bald.